Okay, das hat euch ein bisschen Einblick gegeben. Ich finde, Bilder sprechen ja viel mehr als Worte. Und wie ihr seht, hat sich wirklich viel getan in dem letzten halben Jahr. Dieses Grundstück, für das beten wir schon lange. Und 3000 Quadratmeter, das ist ganz guter Anfang. Und wir sind gerade im Prozess. In Afrika ist Bürokratie einfach sehr, sehr mühsam. Und man muss ständig hingehen und ständig Geschenke geben und hat dann vielleicht Glück. Aber wir haben es schon bekommen und ich weiß, dass das das Grundstück ist, das der Herr für uns hat. Und sobald wir jetzt die Papiere haben, also in dem Jahr noch, wollen wir zu bauen anfangen. Und wir werden dort die Gemeinde dann haben und natürlich auch Räume für die Kinder, weil das war immer eine meiner Visionen, einfach die Kinder aufnehmen zu können. Wir machen ja jetzt September das wöchentliche Programm mit ihnen und es ist einfach herzzerbrechend, wenn man sieht, was Gott in ihnen tut und dass sie sich dazu entschließen, Jesus zu folgen. Und dann müssen sie wieder auf die Straße und dort leben. Und der Sekuba, der wohnt jetzt seit Oktober bei mir, den ihr gesehen habt in dem Video. Und man sieht einfach, was für einen großen Unterschied das macht. Und seit kurzem wohnt auch noch ein zweites Kind bei mir. Wir sind jetzt zu 8 auf meinem Grundstück inzwischen. Es ist ein gemietetes Haus. Aber es ist der richtige Zeitpunkt, jetzt dieses Grundstück zu bekommen und zu bauen. Und wie gesagt, die große Herausforderung ist, es tatsächlich zu machen. Und wir werden das machen, wie ich alles gemacht habe in Mali, im Glauben, ein Ziegelstein nach dem anderen werden wir das aufbauen. Und auch das Auto, für das beten wir über 2 Jahre schon. Wir sind froh, dass wir es haben. Nur ihr habt gesehen, wie alt es ist. Das Problem in Mali ist, je älter das Auto, desto mehr zahlt man Zoll. Weil alle Autos werden importiert. Man muss auf alle Autos Zoll zahlen. Und weil es so alt ist, kostet der Zoll mehr als das Auto selbst. Und das müssen wir noch zahlen, damit wir es verwenden dürfen. Aber haben tun wir es, nur verwenden können wir es nicht. Aber das ist schon ein Schritt vorwärts, nicht wahr? Also, ja. Ist das für mich? Sehr gut, sehr gut. Okay, bevor ich jetzt anfange, einfach ins Wort zu gehen und ich möchte euch viele Geschichten auch erzählen und euch ermutigen einfach, würde ich gerne noch beten, wenn ihr vielleicht aufstehen könnt jetzt alles. Ich fühle mich wie in einer Familie hier, oder? Sind wir Familie hier, oder? Kann man. Ich kenne, manche erkenne ich doch wieder hier. Okay. Danke, Jesus. Oh, Jesus, ich danke dir. Ich danke dir für deine Liebe. Ich danke dir, dass du für uns ans Kreuz gegangen bist. Herr, danke, dass du alles gegeben hast, damit wir dich kennen können. Herr, danke, dass wir dir nahe sein können, dass wir dich sehen können, dich hören können. Dein Freund sein können, dein Geliebter, deine Geliebten und deine Kinder. Herr, wir wollen einfach mehr von dir heute. Wir wollen auf deine Herrlichkeit sehen. Wir wollen dich ansehen, Herr. Deine Schönheit, deine Herrlichkeit, Jesus. Herr, du bist so wunderbar. So komm, Heiliger Geist, komm jetzt herab. Komm, berühre uns. Komm, erfülle uns neu. Seid ihr hungrig nach dem Herrn? Ja. Dann streckt euch einfach aus nach ihm. Komm, Herr, komm herab. Herr, öffne die Himmel über uns heute Abend. Öffne die Himmel über uns und lass deine Herrlichkeit herunterfließen, Herr. Lass deine Herrlichkeit herunterkommen und uns berühren. Herr, gib uns dein Herz heute Abend. Herr, zeig uns deine Herrlichkeit. Herr, wir wollen wie du sein, Jesus. Wir wollen mehr wie du sein. Jesus, wir müssen dich treffen. Wir müssen mit dir zusammen sein, um mehr wie du zu werden. So komm her, lass dein Reich kommen heute Abend und deine Wille geschehen unter uns. Komm, Heiliger Geist, berühre unsere Herzen, erfülle uns neu und sprich du zu uns, Herr, dass wir heute anders rausgehen, weil wir dir begegnet sind. Weil wir dir begegnet sind. Oh, danke, Jesus. Herr, du liebst es, mit uns zusammen zu sein. Du liebst es, Gemeinschaft mit uns zu haben. Heiliger Geist, du möchtest einfach Gemeinschaft haben mit uns. Heiliger Geist, ohne dich können wir gar nichts machen. Heiliger Geist, du bist derjenige, der an unserer Seite steht, mit dem wir eine Partnerschaft eingehen, um zu tun, was Jesus getan hat. Oh Herr, verändere uns. Heiliger Geist, offenbar dich uns. Lass uns dich besser kennen. Lass uns dich besser kennen, Heiliger Geist. Ihr habt es vielleicht gesehen, in der Gebetsnacht im Februar ist wirklich der Heilige Geist herabgekommen. Das war jetzt unsere zweite Gebetsnacht. Und das war so eins der Dinge, was der Heilige Geist einfach gesprochen hat, dass wir ihn viel zu wenig kennen. Dass wir immer nur sagen, mach das, mach jenes und er ist so wie unser Diener, aber wir sind eigentlich seine Diener. Und er hat wirklich gesprochen, wir müssen wirklich kennen, dass wir uns wirklich offenbaren. Dass er uns sich offenbart und wir ihn als Freund kennen. dass wir gemeinsam mit ihm arbeiten, Hand in Hand. Ich glaube, oft verletzen wir ihn einfach, wie wir ihn behandeln, wie mit ihm. Aber das ist eine andere Predigt. Okay, danke Herr. Das ist eine andere Predigt. Okay, ich habe ein paar Fragen zum Anfang. Ist das okay? Nein, aber ich ermutige Sie, Jesus mit ganzem Körper, Leib und Seele, vor allem in der Anbetung zu kennen. Weil in unserer Gemeinde ist es doch so, dass das sind alles Leute, die zu uns zum Glauben gekommen sind. Wobei sich das in den letzten 2 Monaten ein bisschen angefangen hat. Wir haben jetzt mehr Leute auch von, also die kommen, die schon Christen sind. Die Gemeinde wächst. Preis den Herrn. Ja. Okay. Das Thema, hat ja der Manfred schon gesagt, ist Evangelisation. Und so würde ich gerne mal wissen, und ihr müsst nicht die Hände unbedingt aufheben. Wer von euch hat in den letzten 12 Monaten jemanden zum Herrn geführt? Ich weiß, es ist in Österreich, aber Mali ist auch ein muslimisches Land. Ich habe vergessen, ein bisschen was über Mali zu sagen. Mali ist ein muslimisches Land, ist im 1040-Fenster, wenn euch das ein Begriff ist, wo die meisten Menschen noch nie eben von Jesus gehört haben. Letztes Jahr war es noch an 6. Stelle der ärmsten Länder der Welt, jetzt ist es an 4. Durch die Heuschreckenplagen und Hungersnot und es ist einfach viel Elend im Land. Und ein Drittel der Menschen kann ungefähr lesen und schreiben. Frauen sind nicht viel wert, Kinder noch weniger. Viele medizinische Versorgung ist ganz schlecht. Viele Frauen sterben beim Kind, also bei der Geburt eines Kindes, ein Drittel der Frauen. Und es gibt eine ganze Liste. Wenn ihr mehr wissen wollt, könnt ihr auf meine Webseite gehen. Da gibt es jetzt einiges zum Anschauen und zum Lesen. Also ich will nur damit nur sagen, Mali ist kein einfaches Land. Und es gehen wenige hin, wenige kennen es. Ich weiß nicht, wer von euch es gekannt hat, bevor ich davon erzählt habe. Vielleicht, weil es französischsprachig ist, war französischsprachige Kolonie. Und deshalb, wie ich vorher schon gesagt habe, denke ich, hat der Herr mich hingeschickt, weil mein Herz ist für die, die Jesus nicht kennen, die noch nie von ihm gehört haben und die keine Chance haben, von ihm zu hören. Und ich weiß, Österreich ist auch nicht einfach als Land. Wie gesagt, ich bin Österreicherin, ich liebe auch mein Land und ich bin sehr froh, wieder mal hier zu sein. Trotzdem möchte ich die Frage stellen, wer von euch hat innerhalb der letzten 12 Monaten jemanden zum Herrn geführt? Wer von euch hat das Evangelium jemandem erzählt innerhalb dieser Zeit? Ich habe gesagt, keine Hände, weil wir wollen ja nicht jemanden, ich will ja nicht, dass sich jemand da irgendwie unwohl fühlt. Wer hat es gemacht innerhalb der letzten Woche? Stellt euch es einfach selber. Wann habt ihr es zum letzten Mal jemandem von Jesus erzählt? Wie viele von euren Nachbarn wissen, dass ihr Christ seid? Könnt ihr einfach viele Fragen stellen. Wer von euch hat, oder wann habt ihr zum letzten Mal jemanden geheilt? So wie es Jesus gesagt hat. Super. Wie viele hier? Alle. Achso, das passt. Und außerhalb der Gemeinde? Schön. Na, das ist ja super. Na, wir werden dann einfach mehr. Was waren die letzten Worte Jesu? Was waren die letzten Worte, die Jesus gesagt hat? Genau. Apostelgeschichte 1, 8. Ich hab gar keine, also nicht wirklich eine schöne große deutsche Bibel. bei mir war das immer alles Englisch. Auch in Wien, meine Gemeinde ist englischsprachig in erster Linie. Aber ich habe dank Internet schon auf Deutsch ausgedruckt, die Verse zum Lesen. Apostelgeschichte 1, 8. Aber ihr werdet was empfangen? Was? Beistand. Ihr werdet Kraft empfangen, sagt meine Übersetzung. Wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Wer von euch hat Kraft empfangen von mir? Das waren aber nicht alle. Das waren die vorigen Fragen. Okay, das passt schon. Wir müssen uns entscheiden, entweder oder, sonst aber halbe ist nichts. Wer von euch sind Zeugen? Jetzt dürft ihr ruhig aufziehen. Wer von euch ist ein Zeuge Jesu? Zeuge Jesu. Wir alle sind Zeugen Jesu und wir haben die Kraft Gottes empfangen, der Heilige Geist lebt in uns. Und wenn wir im Heiligen Geist getauft sind, hat Gott uns die Kraft gegeben, um Zeugen zu sein. Die Jünger mussten darauf warten, auf den Heiligen Geist, um mit Kraft hinauszugehen. Und wohin sollten sie dann gehen? Ja, Jerusalem, Judäa, Samaria und das Ende der Erde. Jetzt, wenn man das ein bisschen umlegt auf Österreich, dann wäre Jerusalem wäre jetzt vielleicht, nachdem Lustern so klein ist, vielleicht ein bisschen mehr. Wien ist da besser. Mein Jerusalem war Wien, wo ich aufgewachsen bin. Und Judäa wäre dann vielleicht Österreich, Samaria, Europa. Das kann jeder sich überlegen. Und das Ende der Erde, glaube ich, ist eindeutig. Also Samaria ist ja eigentlich, wo man nicht hingehen möchte. Jeder hat ein Land, wo er nicht hingehen möchte. Und das heißt, ihr alle seid gerufen, in eure Stadt zu gehen. Auch in euer Land und in die ganze Welt. Und ich glaube nicht, dass das eine logische Abfolge ist. Zuerst müssen wir unsere ganze Stadt evangelisieren und dann den Rest der Welt. Ich glaube, wir sind gerufen, alle, wirklich die ganze Welt zu evangelisieren, wo wir auch sind. Und es sind diejenigen, die bleiben und diejenigen, die gehen. Und bei mir war es auch nicht so, dass ich einfach, okay, jetzt bin ich nochmal alle gerufen, jetzt warte ich. So wie der Manfred vorher gesagt hat. Sondern Wien war mein Jerusalem. Und ich habe dort angefangen, wo ich war. Und wie er schon gesagt hat, wir warten nicht einfach, bis ein prophetisches Wort sich erfüllt oder unsere Berufung, sondern wir tun alles, was wir können, auf dem Weg dorthin. Und dann, wenn wir treu sind, dann gibt es uns daher mehr. Oder? Wir treu sind im Wenigen. Okay, ich möchte euch dann noch mehr Geschichten erzählen. Weil, oder? Wollt ihr Geschichten hören? Von Wien auch? Von Amerika auch? Wer kennt Jesaja 61? Haben wir gesungen, oder? Haben wir das gesungen? 61. Haben wir schon gesungen, gell? Zumindest mal. In Jesaja 61 steht: Der Geist des Herrn ist auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Jesus hat diesen Vers zitiert, in Lukas lesen wir den. Aber hier sagt es der Jesaja. Ich denke, wir alle, wir nennen uns Christen, wir sind die kleinen Gesalbten, so wie Jesus es war. Und jeder einzelne von uns kann sagen, der Herr hat mich gesalbt, oder? Wir haben den Heiligen Geist auf uns. Wir alle sind gesalbt. Und wozu sind wir gesalbt? Wir sind dazu gesalbt, jeden Sonntag im Gottesdienst zu sitzen und Lob zu preisen. Oder wozu sind wir gesalbt? Genau, das ist eins der Dinge. Wozu sind wir berufen? Ich meine, Jesus hat viel seinen Jüngern viele Aufträge gegeben und ich denke, wir alle sind gesalbt und gerufen, diese Dinge zu tun. Ich werde da noch andere Verse auch lesen. Aber wie viele tun's? Ich weiß nicht, ob ihr als Gemeinde auch evangelisieren geht, ein gemeinsames oder so. Nicht. Aber jeder einzelne von uns ist berufen, die gute Nachricht zu bringen. Ich werde lesen Jesaja 61:1-3. Er hat mich gesandt, den Elenden frohe Botschaft zu bringen, zu verbinden, die gebrochenen Herzen sind, Freilassung auszurufen den Gefangenen und Öffnung des Kerkers den Gebundenen, auszurufen das Gnadenjahr des Herrn und den Tag der Rache für unseren Gott, zu trösten alle Trauernden, den Trauernden Zions Frieden, ihnen Kopfschmuck statt Asche zu geben, Freudenöl statt Trauer, ein Ruhmesgewand statt eines verzagten Geistes, damit sie Terebinden der Gerechtigkeit genannt werden, eine Pflanzung des Herrn, dass er sich durch sie verherrlicht. Wir sind gerufen, diese Dinge zu tun. Und wenn wir das nicht tun, dann machen wir nicht, wozu wir berufen sind. Wenn ihr nicht gewusst habt, dass ihr berufen seid, jetzt wisst ihr, dass ihr berufen seid. Jeder einzelne von euch ist berufen, ein Zeuge zu sein und eine, sagt man, Reflexion Jesu. Ein Instrument Gottes, egal wo ihr seid, ganz egal wo ihr seid. Und was ist das Ziel, wenn wir diese Dinge tun? Das ist gelesen ganz am Ende. Wozu das alles? Damit es sich Gott verherrlicht wird. All diese Dinge sind für die Herrlichkeit Gottes. Alles, was wir tun, unser Ziel muss immer die Herrlichkeit Gottes sein. Weil Gott wird verherrlicht, wenn wir trösten, wenn Menschen geheilt werden. Es wird immer Gott verherrlicht. Und wenn dem nicht so ist, dann müssen wir, glaube ich, Buße tun. Unser Ziel muss immer sein, dass Gott verherrlicht wird. Und nie, dass wir selber Gottes Ehre nehmen, weil Gott ist sehr eifersüchtig, was seine Ehre betrifft. Und alles, was wir tun, ist, um Gott zu verherrlichen. Und nicht, dass Leute sagen, wow, das ist aber jetzt toll, was du da gemacht hast. Nein, es ist Gott, der es macht. Und es sind nicht wir, die es machen. Ich denke mir oft, wenn ich mir anschaue, meine Geschichte, dass es einfach eine Mutung ist, dass was ich mache, kann jeder einzelne von euch auch machen. Jeder kann das machen, was ich mache. Und Gott braucht einen einzigen Menschen. Es braucht nur einen Menschen, der bereit ist, Ja zu sagen, der bereit ist, zu tun, was er dir sagt. Und ich bin nichts anderes als ein kleines Mädchen in der Hand meines Vaters, sagt, okay, was machen wir heute, Papa? Und dann machen wir das. Und dann, was er sagt, das machen wir. Und es ist einfach spannend. Und jeden Tag ist wieder spannend, was Gott vorhat. Und so oft denken wir, ah, Gott sagt mir jetzt, das muss man machen. Und es ist dann so schwierig, wenn wir es selber versuchen. Aber wir sollen es ja gar nicht selber machen. Wir haben den Heiligen Geist. Gott macht es durch uns. Und es sind nicht wir, die es tun. Er macht es durch uns. Und wenn die Menschen uns die Ehre geben, müssen wir immer die Ehre ihm geben. Sagen, nein, das hat mit mir nichts zu tun. Ich bin nur der Kanal. Es ist Gott, der diese Dinge tut, nicht wir. Und ich bemühe mich immer, Gott alle Ehre zu geben. Und wie gesagt, jeder Einzelne kann, alles ist möglich mit Gott. Alles ist möglich mit Gott. Es braucht nur eure Bereitschaft, Ja zu sagen und zu gehen und zu tun, was er möchte. Jeder von euch kennt den Missionsbefehl. Kennst du den Missionsbefehl? Ja. Wo ist der? Es gibt zwei. Matthäus 28 und Markus 16. Wozu sind wir berufen? Da steht es sehr eindeutig drin, wozu wir berufen sind. Ich habe gehört, gehen. Wozu sind wir noch berufen? Wozu noch? Jünger machen? Zu taufen? Noch was? Haben wir noch eine Berufung? Abgesehen von Jesaja. Wir lehren sie, okay. Sonst noch was? Merkt schon, ich bin Lehrer, ich will Feedback. Aber es gibt ja noch eine zweite Stelle. Und oft möchte man Markus 16 lieber weglassen. Es ist nicht so bequem, wenn man sagt, wir sind zu diesen Dingen auch berufen. Ja, genau. Okay, Matthäus 28, ich lese mal, 19 und 20. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern, indem ihr diese tauft auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und sie lehrt alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Und Markus 16, 15 bis 18. Geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer gläubig geworden ist und getauft worden ist, wird errettet werden. Wer aber nicht gläubig geworden ist, wird verdammt werden. Diese Zeichen aber werden denen folgen, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen reden, sie werden Schlangen aufheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Schwachen oder Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden oder geheilt werden. Dazu sind wir berufen. Habt ihr das auch gewusst? Ja? Super. Ich möchte ein bisschen zeigen, wenn wir haben jetzt in Mali erst vor einer Woche eine Evangelisation beendet. Wir hatten eine einwöchige Evangelisation, wo wir abends Menschen eingeladen haben und über so heiße Themen eigentlich gesprochen haben, wie Sexualität, AIDS, was ein Problem ist und Drogen und so weiter. Und tagsüber sind wir evangelisieren gegangen und jeden Mittwoch kommen ja die Straßenkinder zu uns. Und inzwischen haben wir haben eigentlich jede Woche neue Kinder, die kommen und alte, die nicht mehr kommen. Und man muss eigentlich jede Woche, ist es schwierig, einfach aufbauend zu arbeiten. Einer der Gründe, warum viele Kinder, warum eigentlich uns die Zahl der Kinder sich ein bisschen reduziert hat, ist, dass inzwischen haben wir einen Ruf, wir sind bekannt. Und in den Moscheen, in der ganzen Gegend wird jetzt gepredigt, lasst ja keine Kinder dorthin kommen und geht's dort nicht hin, Hände weg. Weil die wollen euch bekehren, das sind Christen, die wollen euch bekehren. Und wie ich das gehört habe, mein Mitarbeiter, der das erfahren hat, der war ganz fix und fertig und ich habe gesagt, preis den Herrn und ich habe gesagt, ha? Was ist das für eine Reaktion? Aber ich denke, Jesus hat gesagt, wir werden verfolgt werden fürs Evangelium. Und wenn wir das machen, wozu wir berufen sind, dann ist das ein Versprechen. Wenn wir nicht verfolgt werden, dann stimmt irgendwie was nicht. Glaube ich, da muss man sich prüfen. Machen wir wirklich alles, wozu Gott uns berufen hat? Und dann in dieser Woche eben, wo die Evangelisation war, haben wir gesagt, also die Kinder gehen jetzt mit uns evangelisieren, ganz klar. So die Woche davor haben wir sie gelehrt und vor allem auch diesen Vers Markus 16 haben wir ihnen beigebracht. Weil jede Woche müssen sie einen Vers auswendig lernen und das war halt der Vers für diese Woche. Und dann nach okay, jetzt sind sie alle ausgerüstet, fertig hinauszugehen. Viele, eigentlich, ich gebe denen immer eine Chance, auch ihr Leben Jesus zu geben und sehr viele haben wirklich gebetet. Wie gesagt, das Problem ist, dass sie einfach wieder zurückgehen dann. Der Busbahnhof ist ganz in der Nähe von wo wir wohnen und dort schlafen die Kinder und da ist Drogen, Prostitution, also da ist ziemlich viel, was abgeht. Und dann kamen die Kinder während der Evangelisation und auf einmal sind da über die Hälfte wieder neue, die das gar nicht gehört haben, das ist die Lehre vorher. Und wir haben einfach den Vers wiederholt und ich möchte es ein bisschen zeigen, wie das gemacht wird. Sie mussten diesen Vers Markus 16 auswendig lernen und ist ein bisschen lang, so die letzten zwei, 17 und 18. Die Zeichen, die uns folgen. Und ich denke, viele von uns sind sich dessen auch nicht bewusst. Und so das erste Zeichen ist, dass wir Dämonen austreiben. Ich sage zu den Kindern, und was machen wir? Dämonen austreiben. Und dann das zweite Zeichen, dass wir in anderen Sprachen reden. Und wir haben einmal den ganzen Tag darüber gesprochen. Dann das dritte Zeichen ist, dass wir Schlangen aufheben und sie werden uns nichts tun. Und das vierte Zeichen ist, dass wir Gift trinken und es wird uns nichts tun. Aber ausprobieren muss man es auch nicht. Und das letzte ist, dass wir den Kranken die Hände auflegen werden und sie werden geheilt werden. Und wer macht diese Dinge? Die glauben. Da steht die glauben. Und wer von euch ist das? Wann habt ihr das zum letzten Mal gemacht? Außer dem letzten, das weiß ich ja, dass ihr das macht. Wir sind gerufen dazu, diese Dinge zu tun. Und der Vers sagt, sie werden uns folgen. Ich habe dann die Kinder nach vorne gebracht, jeder hat einen Zettel gehalten. Einer war der Christ und dann fünf Kinder, die jeweils ein Zeichen waren. Und der erste hat versucht, sie abzuschütteln. Aber er konnte es nicht. Diese Zeichen werden uns folgen, das ist ein Versprechen. Es ist nicht vielleicht, wenn du genug betest, genug Glauben hast, dann wird das folgen. Nein, da steht einfach ganz simpel, wird denen folgen, die glauben. Und wir machen es manchmal einfach so schwer. Es ist so schwer, jetzt zu heilen im Namen Jesu. Oder es ist so schwer, gut, Schlangen brauchen wir nicht auf. Gibt es gar nicht so viel bei euch, gell? Und die Dämonen auszutreiben und so weiter. Aber Jesus hat uns das versprochen. Er hat das gemacht und wir sind dazu gerufen, das auch zu machen. Warum haben wir oft so viel Angst vor diesen Dingen? Ich weiß nicht, wie es euch geht mit Heilung und so, aber manchmal denke ich, hat man einfach Angst davor, was ist, wenn nichts passiert? Was ist, wenn er nicht geheilt wird? Schön. Jedenfalls ist uns versprochen, dass diese Dinge uns folgen. Also wenn diese Dinge jetzt jeden Einzelnen von euch folgen und ihr am Arbeitsplatz dann für die Kranken betet und Dämonen austreibt, warum gibt es noch nicht mehr Christen dann in Lustenau und Umgebung? Warum ist unsere Welt nicht schon längst evangelisiert? Wenn diese Zeichen uns folgen. Wozu gibt es diese Zeichen? Diese Zeichen sind auch dazu da, um Gott zu verherrlichen. Um zu zeigen, Gott ist mächtig, Gott ist hier. Und das ist eins der Dinge in Afrika, was die Menschen einfach sehen müssen. Die leben so in Angst vor den Geistern. Auch in Mali. Es ist zwar ein muslimisches Land, aber das sind alles noch Animisten. Das heißt, diese Moslems machen alles Muslimische und gleichzeitig machen sie alle ihren Geisterglauben, alle Rituale. Es werden selbst Kinder werden geopfert, es werden auch Menschen gegessen von einem Volk. Und das ist einfach Teil des Lebens. Sobald das Kind auf die Welt kommt, wird Amulette drauf gegeben und alles Mögliche. Und sie denken gar nicht drüber. Das ist das normale Leben, wie bei uns vieles einfach Tradition ist. Man denkt gar nicht drüber nach. Aber sie leben in Angst vor diesen Geistern. Sie müssen immer die Geister beruhigen. Wenn irgendwas ist, dann sind sie immer die Geister, zu denen man gehen muss. Zum Beispiel, ihr habt gesehen, wir haben in unserem Team einen Albino. Es gibt doch, also man sieht ja bei Afrikanern leichter, wenn sie Albino sind. Und es gibt doch eine Reihe. Und Albinos zum Beispiel, die sind ausgestoßen in der Gesellschaft. Wenn du Albino bist, dann hat Gott dich verflucht, die Geister haben dich verflucht. Und niemand will mit dir etwas zu tun haben. Die können auch nur untereinander heiraten. Also Albinos heiraten auch Albinos. Und es ist einfach schön zu sehen, wie zum Beispiel der Paul, der jetzt 17 Jahre alt, wirklich wie Gott hat sehr viel in ihn getan. Er ist noch ein ganz junger Christ, aber Gott tut so viel und er hat so viel Ablehnung natürlich. Und Gott heilt ihn einfach langsam. Oder auch dieses, Der Hammer, der Vierjährige, der ist eben gelähmt auf die Welt gekommen, auf der linken Seite, der kann nicht gehen, der muss sich immer nur so ziehen. Und eines Tages, das wollte ich zwar später erzählen, aber es macht ja nichts, wir haben, Heilung ist ein wichtiges Thema für uns. Ich habe sie gesehen, mein Dienst heißt der Healing to the Nations. Und Heilung eigentlich in vielerlei Hinsicht, aber jedenfalls haben wir alle ein Herz dafür, dass der Hammer geheilt wird. Wir wollen den geheilt sehen und unser Team hat so einen Glauben bekommen vom Herrn, dass wir den geheilt sehen werden. Und jeden Samstag haben wir beten wir und da haben wir einen Samstag über Heilung gesprochen und haben den Hammer geholt und haben für ihn gebetet. Und also wirklich eine starke Zeit. Und dann am Ende, sein Vater war auch dabei. Sein Vater ist mein Nachtwächter, der war auch bei der Gebetszeit. Inzwischen, also der ist auch ein junger Christ. Seine Frau ist jetzt im Jänner zum Glauben gekommen und er halt letzten Sommer. Jetzt sind die Eltern gläubig von den beiden Kindern und er wächst und er ist halt jetzt immer beim Gebetstreffen dabei. Und der war auch da und am Ende habe ich einfach vom Herrn gespürt zu sagen, dass das nicht die Schuld, ihre Schuld ist, dass der so geboren wurde. So wie Jesus auch einmal sagt zu seinen Jüngern, dieser Mensch ist nicht blind, weil seine Eltern gesündigt haben, sondern damit die Herrlichkeit Gottes sichtbar wird. Und er hat so zum Weinen angefangen. Warum? In der Gesellschaft, wenn ein Kind verkrüppelt ist, nicht gesund ist, dann hast du etwas falsch gemacht, dann ist es deine Schuld, hast du gesündigt und Gott bestraft dich damit. Und ich denke, er wurde wirklich freigesetzt an dem Abend, der Vater von dem Kleinen. Und irgendwie herzzerbrechend. Und in der Gesellschaft werden Kranke und Behinderte wirklich schlecht behandelt, wenn man sie überhaupt sieht. Ja, also zurück zu meiner Frage, warum? Warum ist die Welt noch nicht evangelisiert? Warum gibt es in Europa so wenige Christen? Es war mal anders, aber trotzdem. Wie kann das sein? Ich habe mal eine Geschichte gehört, die mich wirklich berührt hat. Da hat es einmal einen Missionar gegeben. Der ist nach Südamerika gegangen. Und ich weiß nicht genau, ob es letztes Jahrhundert oder vorletztes war. Und er kam dorthin, irgendwo in den Dschungel oder so. Und hat ihnen das Evangelium gebracht. Und die waren alle ganz Feuer und Flamme, die hatten das noch nie gehört und waren wirklich berührt. Und dann hat er gemerkt, wie der Dorfchef aber irgendwie so nachdenklich ist. Und irgendwas hat nicht gepasst. Und dann hat er ihn halt gefragt, was ist los? Und der Dorfchef hat gesagt, du hast gesagt, wie lang weißt du das schon? Er hat gesagt, 2000 Jahre. Ihr habt 2000 Jahre gebraucht, um diese Botschaft zu bringen. Und er war völlig schockiert darüber. Wie kann das sein? Wie kann das sein, dass nach 2000 Jahren immer noch so viele Menschen auf dieser Welt noch nie von Jesus gehört haben? Weiß nicht, ob ihr eine Antwort habt. Ich werde nachher, glaube ich, eine geben. Ja, warum kann das, wie kann das sein? Ich habe mal Statistiken gelesen, ich habe sie nicht mehr gefunden. Man denkt, wie viele Millionen Menschen auf der Welt jetzt Christen sind. Wenn nur 1% von denen rausgehen würden und zu diesen Ländern gehen würden, oder? Selbst wo sie sind, unsere Welt könnte schon evangelisiert sein. Nur 1% der Christen müsste mal was tun. Wenn 100 Leute in der Gemeinde sind und einer rausgeht, was der eine schon bewirken kann. Ja, ich meine, ich selbst bin allein dorthin gegangen, in ein Land, wo nichts sich tut. Und 2,5 Jahre später, jetzt gehen die Gemeinde mit an die 30 Leuten, mit den Kindern und Menschen, die zum Herrn kommen. Wenn ich nicht gegangen wäre, dann wären all diese Menschen immer noch in der Finsternis. Was ist, wenn jetzt noch jemand geht? Und noch jemand geht? Und noch jemand geht? Was, wenn ihr zu euren Nachbarn geht, zu euren Kollegen in die Stadt hinaus? Boah, vielleicht ist das der Weg, dass die Erweckung kommt. Wenn die Leute mal aufstehen. Aber ich werde das nicht. Ja, warum ist die Welt nicht evangelisiert? Das ist eine gute Frage. Eine Antwort finden wir in der Bibel. Das ist eine meiner Schriftstellen, die mir viel bedeuten, sind Römer 10, 13 bis 14. Also ist eigentlich mehr, aber 13 bis 14 vor allem. Jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird errettet werden. Wir wissen das alle, nicht wahr? Jeder, der den Namen Jesu anruft, wird errettet werden. Der glaubt, dass Jesus am Kreuz gestorben ist für sie und ihn annimmt und ihre Sünden bekennen. Jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird errettet werden. Ganz simpel. Also eigentlich braucht man es. Könnten ja viele Menschen das tun, oder? Aber Vers 14, wie werden sie nun den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wenn ich noch nie von Jesus gehört habe, kann ich natürlich nicht an ihn glauben. Wie werden sie an den glauben, von dem sie nicht gehört haben? Wir aber werden sie hören ohne einen Prediger. All diese Menschen, die noch nie von Jesus gehört haben, haben eigentlich keine Chance. Weil wie sollen sie glauben, wenn ihnen keiner von Jesus erzählt? Ja? Wie sollen sie den Namen Jesu anrufen, wenn sie noch nie den Namen Jesus gehört haben? Wie können sie hören ohne einen Prediger? Das heißt, was braucht es? Jemanden, der spricht. Jemanden, der ihnen die gute Botschaft bringt. Und wer ist das? Wir haben es vorher gelesen. Wir sind die Zeugen. Wir sind gerufen, in die Welt zu gehen, zu predigen, die gute Nachricht zu bringen. Und jeder von uns kann das machen. Jeder von uns. Wir haben alle eine gute Botschaft. Und eine gute Botschaft, wenn man eine gute Botschaft bekommt, oder? Dann möchte man sie ja weitersagen an alle. Habt ihr eine gute Botschaft? Oder ist sie jetzt schon alte Geschichte, diese Botschaft? Oder wenn ein Kind eine gute Botschaft bekommt, der geht zu allen hin, ja, Mama, was da passiert ist, und zu seinen Freunden. Warum sind wir nicht so? Haben wir wirklich eine gute Botschaft? Die Bibel sagt, das ist eine gute Botschaft. Und ich denke, wir alle haben ein Zeugnis zu geben. Wie können sie glauben, wenn sie nicht gehört haben? Wie können sie ihn anrufen, wenn sie nicht geglaubt haben? Alles, was braucht, ist jemanden, der spricht. Wir alle sind eine Reflexion von Jesus, oder? Kann man schon sagen auf Deutsch, oder? Reflection. Wir alle sind ein Abbild Jesu. Das ist besser. Ein Abbild Jesus. Wir alle sind gerufen zu tun dieselben Werke, die Jesus getan hat. Jesus hat gesagt, ihr werdet machen, was ich gemacht habe, und sogar noch mehr. Zu wem sagt er das? Zu jedem Einzelnen von uns. Wir alle sind berufen, wie Jesus zu sein. Und Jesus hat gesprochen, Jesus hat gepredigt, Jesus hat die gute Nachricht weiter erzählt. Und Gott hat viel durch ihn getan. Warum nicht uns? Ich finde, es gibt viele Beispiele, wie das Römer 10. Eins, was für mich ganz markant ist, ist, was ich am Anfang in Mali, was da passiert ist, ich bin eben im September 2003 nach Mali gegangen. Und wie gesagt, ich habe ein Visum bekommen, in dem ich dort unterrichtet habe, in einer Schule. Ich habe Deutsch dort unterrichtet. Das war auch ein Erlebnis für sich. Und ich hatte eine kleine Wohnung und da waren so mehrere Wohnungen rundherum. Und da war eine Familie unten. Und ich habe eine Gelegenheit einfach gebeten, Gelegenheit gesucht, einmal also mich denen vorzustellen, mit denen mehr zu reden und so. Und jeden Abend, in Mali ist es halt so, es ist ein armes Land, aber manche Leute haben Fernseher. Die Hauptstadt ist eben schon viel weiterentwickelt als das restliche Land. Und Fernseher sind dort ein Statussymbol. Und wenn man das hat, dann ist das ständig an. Und die hatten ständig den Fernseher an. Und ich habe gedacht, ich kann nicht runter, ich will die nicht stören und so. Bis eines Tages, gar nicht lang nachdem ich angekommen bin, Stromausfall war. Kommt auch öfter vor in Mali. Und habe gedacht, das ist jetzt meine Gelegenheit. Sie können mich zwar nicht sehen im Finstern, weil es war am Abend. Ich bin einfach runter, habe mich vorgestellt, hatte er endlich mal eine Gelegenheit, mit denen zu reden. Habe die dann eingeladen und das waren so, ich weiß gar nicht, wie viele Leute die da waren, 4, 5 Leute, es sind immer viele, viele Leute in Familien. Und die kamen dann zu mir und eine von denen war das Simeon. Simeon eigentlich. Und der, ich finde, ist das beste Beispiel für Römer 10. Ich habe dem das Evangelium erzählt, habe ich nur Bilder gezeigt und da sind einfach Fragen entstanden. Und ich habe dem das Evangelium erzählt und das war wie wenn er einer von denen wäre, er muss nur hören. Alles, was gefehlt hat, dass er hören musste. Weil er hat das gehört und er hat sofort angenommen und hat gesagt, das ist es. Wenn ich jetzt nicht runtergegangen wäre, wäre das Simeon immer noch, das war sogar eine Sekte, diese Leute waren alle von einer Sekte, von der Moon-Sekte. Gibt es jetzt inzwischen auch schon 2 in Mali. Wenn ich nicht gegangen wäre, wäre vielleicht jetzt bei der Moon-Sekte oder weiß nicht was. Und der war oft, der hat nur hören müssen. Er hat Jesus angenommen, 2 Monate nachdem ich angekommen bin. Der hat Jesus sein Leben gegeben, ist dann mein engster Mitarbeiter geworden und ist auch jetzt ein treuer Mitarbeiter im engsten Team. Der war ganz radikal von Anfang an. Also wir haben über Fasten geredet, er hat sein christliches Leben mit einem 40-Tage-Fasten begonnen und so. Und ist wirklich schnell gewachsen im Herrn. Und ich habe es gesehen, das war der, wo ich gesehen habe, zukünftiger Prophet. Viele Träume, viele Visionen, Gott spricht wirklich durch ihn. Und er musste es nur hören. Und ich frage mich dann, wie viele wie er sind da noch draußen? in Mali oder hier, wie viele sind da draußen, die sich Fragen stellen, die Gott kennen möchten, die einfach nicht gehört haben? Und ich selber, ich bin in Wien katholisch aufgewachsen, habe an Gott geglaubt, aber niemand hat mir gesagt, dass man Gott persönlich kennen kann. Ich habe das nie in meinem Leben gehört. Wenn mir nur jemand erzählt hätte, vielleicht wäre ich schon früher zum Herrn gekommen. Und ich denke, wie viele da draußen müssen einfach hören. Ihr seid die Sprachrohr Gottes. Ihr seid diejenigen, die Gott verwendet. Gott hat sich dazu, Jesus ist in den Himmel zurückgekehrt, er hat sich entschlossen, durch uns zu wirken, da wo wir sind. Jeder einzelne von euch ist eben ein Abbild Jesu und ist gerufen, seine Hände, sein Sprachrohr, seine Augen, sein Herz zu haben. Also was ist das Problem? Was ist das Problem? Warum ist die Welt nicht organisiert, evangelisiert? Warum? Matthäus 9, 35. Oder ich lese jetzt 37, 38. Jesus spricht zu seinen Jüngern, und ich möchte zu den vorigen Versen dann später noch kommen. Er sagt, die Ernte ist groß. Wissen wir das? Das wissen wir alle, oder? Die Ernte ist groß. Was heißt das, die Ernte? Das heißt, das reif gewordene Korn zum Beispiel. Das ist die Ernte, oder? Man erntet das, was reif ist, oder? Das heißt, es ist jetzt nicht nur, dass wir nur Samen sehen, sondern die Ernte ist schon groß. Das reif gewordene, die bereit sind, Jesus anzunehmen, ist schon groß. Jesus sagt nicht, na, viel sehen, viele große Felder sind da zum Sehen. Er sagt, die Ernte ist reif. Das heißt, es wurde gesät, es ist gewachsen und es ist jetzt bereit, geerntet zu werden. Und ich denke, das sind wieder diese Menschen, die nicht gehört haben, die aber bereit sind, Jesus anzunehmen. Wie viele sind da draußen? Jesus sagt, die Ernte ist groß. Und was ist das Problem? Die Arbeiter sind wenige. Was? Die Mähdrescher. Sagt, die Arbeiter sind wenige. Er sagt, die Ernte ist nicht das Problem. Manchmal tun wir so, es ist die Ernte, die das Problem ist. Ja, die Leute wollen nicht hören, man geht raus und es ist mühsam und die lehnen einen ab und das bringt alles nichts und es ist ja so hart, es ist ja so schwer. Aber Jesus sagt, die Ernte ist fertig, die Ernte ist bereit. Ja? Und es fehlen die Arbeiter, es fehlen die Ernte. Wie sagt man da, die Erntearbeiter, die Ernte, sagt so ein Wort, die Erntehelfer fehlen. Und es ist Jesus, der das sagt, oder? Aber fehlen sie wirklich? Wo sind die Erntearbeiter? Wer sind die? Ich glaube, wir haben schon geantwortet. Was sagt Jesus als nächstes in dem Vers? Oder in dem Abschnitt? Bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Bittet, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Jesus sagt nicht, betet, dass die Leute ein offenes Herz haben. Betet, dass die Leute mehr von Gott wissen wollen. Betet, dass sie Jesus annehmen wollen. Er sagt, betet, dass der Herr Arbeiter aussende. Das ist das große Problem. Dass Gott Arbeiter aussendet. Wer hier ist hier Arbeiter? Ich glaube, wir haben hier viele Arbeiter. Wenn ich mir vorstelle, wenn jeder Einzelne von euch da rausgeht, boah, was da passieren kann in der Stadt oder in den umliegenden Städten. Betet. Er sagt, betet. Und ich glaube, das dürfen wir auch nicht übersehen. Er sagt, betet. Dass Arbeiter ausgesandt werden. Dieses Wort aussenden ist recht interessant, wenn man es im Griechischen anschaut. Heißt nämlich hinausstoßen, hinaustreiben. Ich kann jetzt beten, dass der Manfred hinausgeschubst wird. Sagt, bete, dass die Leute hinaus, vielleicht ist es, weil wir alle so bequem sind, es ist halt viel einfacher, zu Hause zu bleiben und irgendwas Nettes zu machen, als hinauszugehen, ne? Das Evangelium zu verkünden. Aber er hat gesagt, bete, dass die Leute hinausgestoßen werden, hinausgeschubst werden. Und auf Englisch könnte man was Nettes sagen, aber auf Deutsch geht's nicht. Nein, das sage ich jetzt nicht. Das sage ich jetzt nicht. Nein, das sage ich jetzt nicht. Kick your butt. Kick your butt to go. Okay. Was sollen wir beten, dass die Leute hinausgeschubst werden, aus ihrem bequemlichen Leben aufstehen? Weil wir sind nicht dazu berufen, einfach nur gesegnet zu sein und ein schönes Leben zu führen. Ja, wir sind berufen, gesegnet zu sein, aber nicht unser Willen, sondern für die anderen. Weil wenn es nur um uns geht, dann können wir gleich in den Himmel gehen. Aber wir haben noch eine Aufgabe hier. Wir sind errettet worden, um den Willen Gottes zu tun, um Jesus zu sein, wo wir sind. Jeder einzige ist ein Jesus, ist ein Christus, ein Gesalbter, der gerufen ist, das zu tun, was Gott, was Jesus gemacht hat. Und jetzt sagt Jesus, betet. Betet, dass Arbeiter hinausgesandt werden. Als ich ein junger Christ war, Heuer ist mein 15-jähriges Jubiläum im Sommer als Christ. 15-jähriger Geburtstag. Ich hatte von Anfang an ein Herz für die Verlorenen. Und ich habe immer Sprachen sehr gerne gehabt und habe viel dann mit Wycliffe und so in die Richtung überlegt zu gehen. Und Gott hat wirklich diese Videos und all das sehr verwendet, diese Verse auch. Und ich hab das getan, was Jesus sagt, gebetet. Ich hatte immer ein Herz für die Nationen. Was man auch sieht, Healing to the Nations. Und ich habe oft, ich habe Zeiten gehabt, da habe ich mir die Zeitung hergenommen, gelesen und gebetet für die Länder, die da drinnen sind, was man dann liest in der Zeitung. Und wirklich Fürbitte getan. Oder durch das Gebet für die Welt, kennst du das Gebet für die Welt, heißt das gleich auf Deutsch. Wo alle Länder der Welt drinnen sind und mit Gebetsanliegen und so weiter. Und habe dadurch gebetet und wirklich jeden Tag für Nationen gebetet, dass der Herr Arbeiter aussendet. Jesus hat ja gesagt, wir sollen es machen. Ich weiß nicht, ob ihr für andere Länder auch betet und nicht nur für Österreich. Österreich gehört natürlich auch dazu, aber die Welt ist so groß und wieder nicht so groß eigentlich. Und ich habe gesagt, betet. Und ich habe sehr viel gebetet. Und am Anfang, also ich will jetzt nicht die ganze Geschichte erzählen, jedenfalls war es dann so, ich war mein erstes halbes Jahr als Christ in Paris, habe dort studiert und habe dort eine Missionarin gehört, die in Afrika war, im Französischsprachigen, und ich habe Französisch immer geliebt. Französisch und Physik waren meine Lieblingsfächer. Und habe dort meinen Ruf bekommen ins französischsprachige Afrika in Frankreich. Danke. Ich war erst verkühlt vor kurzem, das merkt man. Und als ich spürte dieses Ziehen Gottes nach Afrika, nach französischsprachige Afrika, am liebsten wäre ich natürlich gleich gegangen. Ich denke, es ist oft so, wenn Gott uns beruft, wir wollen das sofort machen. Aber dank dem Herrn, ich bin nicht sofort gegangen. Im Nachhinein bin ich sehr dankbar, dass es 8 Jahre gedauert hat. Also eigentlich 10, von diesem Ruf nach Afrika waren es 10 Jahre, bis ich wirklich gegangen bin. Und was habe ich gemacht? Ich habe angefangen zu beten. Ich habe gebetet für diese französischsprachig afrikanischen Länder, gebetet, dass der Herr Arbeiter aussendet. Und Gott hat mir wirklich sein Herz gegeben in diesem Gebet. Ich habe jedenfalls... Und ich habe viel gebetet und Gott hat mir dann mehrere Länder wirklich aufs Herz gelegt. Ihr kennt es sicher auch, wenn Gott dann wirklich einen ruft, einzutreten für ein Land oder für Leute, das lässt dann da gar nicht los. Und Gott hat dann sozusagen die französischsprachigen afrikanischen Länder eingegrenzt für mich. Und ich habe für die gebetet und gekämpft im Gebet, bis dann Gott gesagt hat, Mali. Und Gott hat mir das Herz zerbrochen für Mali und hat so viel gezeigt in all diesen Jahren der Vorbereitung dann, was 8 Jahre war. Und ich war schon in Mali. Ich war von Anfang an in Mali. In der Fürbitte war ich dort. Und habe für dieses Land gebetet, dass Arbeiter aussendet. Vorher eigentlich habe ich das ein bisschen verdreht. Ich gebetet, Herr, schick Arbeiter nach Afrika, nach Westafrika, da wo keiner hingeht. Wie gesagt, ich habe immer gebetet, Herr, schick mich dorthin, wo keiner hingehen will und wo sie es nicht gehört haben. Ich habe gesagt, Herr, schick Leute dorthin, schick Leute, damit sie hören, damit sie an dich glauben können. Und irgendwann ist das dann so gewesen wie Jesaja 6, wo man dann Gott hört, wen soll ich schicken? Du sagst, schick wen hin, wen soll ich schicken und wer wird für uns gehen? Und irgendwann, ich gehe, ich bin bereit zu gehen. Und oft wenn Gott uns so eine Last gibt für Länder oder auch für vielleicht Dienste, wir beten dafür und dann sagt einmal Gott, okay, du hast jetzt schon so lange gebetet, dass Arbeiter gehen. Jetzt du. Oft, gerade wenn wir so beten, dann sagt Gott, okay, du bist auch derjenige. Du bist deine eigene Antwort auf dein eigenes Gebet. Ich denke, Gott macht das gern so. Und und so war das dann mit Mali. Und ich sage, okay, ich gehe. Habe aber auch immer in all dieser Zeit wirklich ein Herz für Österreich gehabt. Ich bin 1996 nach Kanada gegangen. Ich habe dort eine 3-monatige Schule gemacht für Heilung und Seelsorge. Und als diese Zeit vorbei war und ich zurück war, man lernt so halt sich sehr gut kennen, wenn man auf engem Raum so zusammen wohnt, 10 Wochen lang. Und jeder so, man weiß so ein bisschen was über jeden und ein bisschen kennt seinen Charakter und so weiter. Und ich war bekannt für eine Sache unter allen. Und das war mein Herz für Österreich. Die Leute wussten, die hat ein Herz für Österreich, weil mein Herz war wirklich zerbrochen für Österreich. All diese Zeit, in all diesen Jahren auch. Und Wie gesagt, in vieler Hinsicht gibt es gar nicht so viele Unterschiede zwischen Österreich und Mali. In beiden Ländern gibt es wenige Christen. Und ich habe einfach Fürbitte gemacht und gekämpft und alle haben gewusst, die liebt Österreich, die liebt ihr Land. Und ich habe immer ein Herz für Erweckung gehabt, gesagt, Herr, schick dir weg nach Österreich, komm nach Österreich. Und ich denke, es ist auch kein Zufall, dass ich heute vor euch stehe, dass Gott wirklich jetzt Türen öffnet, auch in Österreich für mich, dass ich es erzählen kann und zu Österreichern reden kann, auch wenn ihr im Westen seid. Ha? Ist jetzt, ja, eh ist jetzt Österreicher. Eh, sowieso. Und ich habe einfach viele Tränen vergossen, auch für Österreich, und wirklich viel gebetet. Und ich denke, auch wenn es so scheint, dass man Gott nicht Gebet nicht erhört, Gott hört jedes einzelne Gebet und Gott sieht jede einzelne Träne. Und ich glaube, das soll ich doch nicht erzählen, aber ich glaube, wir sind alle dazu berufen, für unser Land einzutreten. Ich weiß, dass ihr das weißt, dass ihr das wisst und wirklich Fürbitte zu tun. Und ich komme dann jetzt gleich zu dem, was mir meist am Herzen liegt. Jesus, eben wie gesagt, in diesem Vers sagt, die Ernte ist groß, die Arbeiter sind wenige. Und er sagt, betet, dass Gott Arbeiter aussendet. Weiß nicht, ob ihr jemals den nächsten Vers angeschaut habt, weil viele dieser Kapitel wurden im Nachhinein willkürlich diese Unterteilung gemacht. Und ich denke, der nächste Vers ist ganz wichtig. Wir sollen beten und dann sagt Jesus sagt zu seinen Jüngern, betet, dass Arbeiter gesendet werden. Im nächsten Vers, in 10,1, sagt er, dann rief er seine 12 Jünger und gab ihnen die Vollmacht, die unreinen Geister auszutreiben und Krankheiten und Leiden zu heilen. Er sagt, betet dafür. Und im nächsten Vers sagt er, und jetzt, ihr geht's jetzt und macht's es. So wie es Gott oft auch mit uns macht. Wir alle sind eben dazu berufen zu gehen, das zu tun. Ich glaube, eine Sache ist wirklich, ich habe eine Idee, was der Grund ist, warum die Welt nicht evangelisiert ist. Warum der Grund ist, dass so viele Menschen nicht gehen und vielleicht beten, aber nicht gehen und nicht hinausgehen, nicht zu den Nachbarn reden und zu den anderen Menschen. Hat jemand eine Idee, was der Grund sein könnte? Ich glaube, es ist eine Sache, die uns fehlt, die uns daran hindert, das zu tun. Ich finde, auf Deutsch klingt es nicht so gut, aber... Was hat Jesus dazu gebracht, das zu sagen hier zu den Jüngern, wenn man sich den Kontext anschaut, diese Verse? Warum sagt Jesus das zu seinen Jüngern, dass die Ernte groß ist und dass man Arbeiter braucht? Warum? Verse davor. 36, Matthäus 9. Als aber die Volksmenge sah, wurde er innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und verschmachtet waren, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und dann sagt er, die Ernte ist groß, aber keine Arbeiter sind da. Und im nächsten Vers, geht hin, ihr geht's hin. Sie sind verschmachtet, also in meiner Übersetzung sagt das jetzt da, erschöpft. Sie sind allein, sie haben keinen Hirten. Die Pharisäer haben so viele Regeln auferlegt, dass es eine schwere Last war, für die Leute zu tragen. Und in vieler Hinsicht war die persönliche Beziehung mit Gott wirklich verloren zu der Zeit. Und Jesus sagt, die sind verschöpft, die sind verschmachtet, die sind am Ende, wenn man dieses Wort anschaut, ist wirklich am Ende von allem. Und Jesus, hier steht, innerlich bewegt oder er hat Mitgefühl mit ihnen. Sein Herz war bewegt, sein Herz war zerbrochen, als er diese Menschen sah. Diese vielen Menschen, und Jesus war nur einer, in gewisser Hinsicht zu dem Zeitpunkt. Und es sind all diese Menschen, und es gab kein Soundsystem. Ich weiß eh nicht, wie die damals alle gepredigt haben, ohne Soundsystem. Wahrscheinlich hat er eine laute Stimme gehabt, aber wenn da Tausende von Menschen sind, können dich nicht alle hören. Er sagt, all diese Menschen hier, sie sind am Ende, sie haben keine Hoffnung, sie haben keinen Hirten. Sie sind Schafe, die verloren sind. Und er war innerlich bewegt. Mir gefällt das innerlich bewegt als Übersetzung. Er war bewegt, sein Herz war bewegt. Und er hat gesagt, meine Lieben, mein Team, geht's hier hinaus. Betet, dass der Herr Leute schickt. Ich glaube, dass Jesus wirklich zerbrochen Herz hat. Schaut euch diese Menschen an. Schaut euch diese Menschen da draußen an. Sie müssen nur hören. Wer wird es ihnen erzählen? Ich kann nicht zu allen gehen. Er sagt, da geht's hier hin und betet, dass Gott noch andere schickt. Wenn wir kleine Christen sind, ein Abbild Jesu, dann sollten wir auch dieses Herz Jesu haben, oder? Kennst du die Jackie Pullinger? Ja. Die war in China, in Hongkong, in der, wie sagt die, verbotene Stadt, vermauerte Stadt. Ich habe die mal in Deutschland gehört, vor Jahren. Und sie stand auf nach der Lobpreis, es war eine große Konferenz, und sie stand auf nach dem Lobpreis, um zu predigen. Und so das erste, was sie gesagt hat, war: Wenn ich im Lobpreis bin, dann höre ich immer noch was anderes. Dann hört sie die Schreie von den Leuten draußen, die Jesus nicht kennen. Also, habt ihr das gehört? Habt ihr das gehört? Also, wir sind hier in schönen, wunderschönen Räumen und wir verbringen eine schöne Zeit zusammen mit dem Herrn. Aber hört ihr die Schreie von den Leuten, die leisen Schreie von den Menschen da draußen, die Jesus nicht kennen? Das sind Menschen draußen, die sind verzweifelt, das sind Menschen draußen, die denken vielleicht an Selbstmord, die haben keine Hoffnung, sie wissen nicht wohin. Sie sind allein, sie sind verletzt, gebrochenen Herzens. Hört ihr die? Hört ihr die? Habt ihr das Herz Jesu? Oder setzt lieber unter euch und bleibt im schönen, warmen Raum. Sie hat gesagt, sie hört die immer. Sie hört die immer. Hören wir die? Wenn wir beten, wie Jesus sagt, dann wird er uns auch sein Herz geben. Wenn wir beten, was Gottes Wille ist, was auf seinem Herzen liegt, dann wird er uns auch sein Herz geben. Ich kann mich erinnern, dass es Zeiten gegeben in Wien, wo man unterwegs ist, man fährt mit der U-Bahn und du sitzt in der U-Bahn und da sind all diese Menschen mit finsterem Gesicht in ihrer Welt. Und da hat Zeiten gegeben, wo mein Herz zerbrochen war, weil ich diese Menschen in der U-Bahn gesehen habe. Ich dachte, all diese Menschen, die keine Hoffnung haben, die nicht wissen, wohin, die Jesus nicht kennen, weil ihnen keiner sagt. Und die Lösung ist sicherlich nicht in der U-Bahn jetzt zu predigen. Ich glaube, das wird nicht so gut ankommen. Aber sehen wir die Menschen da draußen? Sehen wir die so? Sehen wir sie wirklich mit den Augen Jesu? Oder sind wir viel zu sehr mit uns selbst beschäftigt? Jesus sagt, liebt den Herrn. Und als zweites, liebt eure Nächsten. Liebt die anderen Menschen. Wenn wir Jesus lieben, dann werden wir auch die Menschen lieben. Das eine ist sag mal, wenn wir Jesus lieben, wenn wir Gott lieben, dann werden wir auch die Menschen lieben. Weil Gott liebt die Menschen. Gott hat jeden Einzelnen von euch so sehr geliebt, dass er gestorben ist, ans Kreuz gegangen ist, oder? Glaubt ihr, Gott liebt Menschen da draußen weniger als euch? Glaubt ihr, die Menschen draußen sind schwerer zu erreichen, als ihr es wart? Vielleicht manchmal scheint es so, dass wir das glauben, oder? Dieses Wort im Griechischen ist wirklich ein tiefes inneres Bewegen. Jesus war wirklich tief innen bewegt. Warum? Er ist gekommen auf die Welt für diese Menschen. Er ist gekommen, um diesen Menschen Hoffnung zu bringen, Leben zu bringen, ein Leben in Fülle und für sie zu sterben. Und er liebt diese Menschen und das hat sein Herz zerbrochen. Ich glaube, was ist die eine Sache, die uns fehlt? Ist, glaube ich, wirklich Gottes Herzen für die Verlorenen. Mitgefühl zu haben, bewegt zu werden mit dem, was Gott bewegt. Weil wenn wir die Menschen lieben, eigentlich Mitgefühl ist nichts anderes als Liebe. Wenn wir die Menschen lieben, Gottes Herz für sie haben, dann können wir gar nicht anders, als ihnen von Jesus zu erzählen. Dann können wir gar nicht anders, als zu handeln. Wenn wir Mitgefühl haben, dann handeln wir. Mitgefühl führt immer zu handeln. Du kannst nicht einfach nur Mitgefühl haben und damit hat sich's. Ja, man kann schon sein Herz dann schließen und sagen, nein, ich will nichts tun, lass mich in Ruhe. Aber Mitgefühl wird uns immer dazu bringen, zu handeln. Und auch Wunder fließen aus dem Mitgefühl. Wunder fließen aus dem Mitgefühl. Wir müssen Gottes Herz haben für diese zerbrochenen Menschen, für die kranken Menschen. Und wenn wir das haben, dann kann seine Kraft durch uns fließen. Dann werden Wunder geschehen. Wenn ich in Mali bin und all diese Kinder auf der Straße sehe, dann bricht es mir das Herz. Das sind Kinder, die von den Eltern weggeschickt wurden zu muslimischen Lehrern. Also jede Familie eigentlich schickt ein Kind weg zu muslimischen Lehrern, um Punkte bei Gott zu bekommen. Und das Kind ist dann, wie wenn es nie geboren wäre. Also es hat dann mit der Familie nichts mehr zu tun. Und so sind die Kinder aus dem ganzen Land, kommen in die Hauptstadt. Und wir unterrichten ihn, also wir lernen sie in Französisch und in Bambara. Bambara ist die größte einheimische Sprache. Wir haben sehr viele Kinder, die können weder das eine noch das andere. Weil Französisch können sie nur, wenn sie in die Schule gegangen sind. Und wenn sie kleine Kinder sind, dann haben sie diese Bambara, eben diese Handlersprache, auch noch nie gehört. Was für uns eine Herausforderung ist. Das sind Kinder, die teilweise im Alter von 5 Jahren von den Eltern weggeschickt werden, zu diesem muslimischen Lehrer. oder auch älter, der Seko war zum Beispiel war 12, wie wir sie weggeschickt haben. Und bei diesen muslimischen Lehrern, dort müssen sie dann ganzen Tag über Geld betteln auf der Straße und müssen einen bestimmten Betrag zusammenbekommen, den sie am Abend abliefern. Und wir haben schon Kinder gehabt, die am Abend zu uns gekommen sind und gesagt, ich habe das Geld nicht zusammenbekommen, ich habe Angst heimzugehen. Weil was passiert, wenn sie es nicht haben, sie werden geschlagen. Und die Kinder haben Striemen am Rücken und alles Mögliche. Auch in den Schulen übrigens ist auch ganz üblich, Kinder zu schlagen. Und sie haben Angst heimzugehen, weil sie oft dieses Geld nicht zusammenbekommen. Und dann kommen sie heim und dann werden sie geschlagen, kriegen sie fast nicht zum Essen. Und in der Nacht müssen sie den Koran abschreiben und den Koran auswendig lernen. Und das ist so ein Sing-Sang, den sie dann auf der Straße nämlich singen. Sie singen das den Leuten, damit sie Geld kriegen. Und das ist wirklich hart für die Kinder. Also ist eh klar, sie sind 5 Jahre alt oder älter. Und viele dieser Kinder halten das einfach nicht aus. Sie halten es nicht mehr aus, geschlagen zu werden und so weiter. Und diese muslimischen Lehrer, diese Marabus, die werden reich durch die Kinder. Und die haben ein gemütliches Leben. Und wenn man das anschaut von der Nähe, ist es wirklich schlimm. Und die Kinder laufen dann weg. Und so sind auf der Straße eben viele Kinder, die jetzt überleben, versuchen irgendwie allein sich durchzuschlagen. Und das sind so die zwei Gruppen von Straßenkindern. Und wir natürlich, wir gehen zu diesen Kindern, die auf der Straße schlafen, die allein irgendwie ums Überleben kämpfen. Die bringen wir dann zu uns und wir erzählen von der Liebe Jesu. Und Weihnachten hatten wir wieder ein Fest. Und es waren eben über 100 Kinder da. Und wenn man sich die anschaut und sagt, Jesus, zeig mir, wie du diese Kinder siehst, dann kann es einem nur das Herz zerbrechen. Weil Jesus liebt diese Kinder. Jesus liebt Kinder. Und er hat gesagt, lass sie zu mir kommen, die Kleinen. Und Jesus ist für jeden Einzelnen von diesen Kindern gestorben. Und die Kinder haben Verletzungen, die haben viel durchgemacht teilweise. Und zu Weihnachten hatten wir eben dieses Fest. Und ich predige natürlich im Mali viel das Evangelium, einfach pures Evangelium. Die Leute müssen das Evangelium hören. Und habe das an dem Abend auch gemacht. Und dann hat Gott mich wirklich geführt. Also es war so, nachher habe ich gesagt, wow, Herr, das war super, was du da gesagt hast. Wirklich habe ich über das Vaterherz Gottes diesen Kindern geredet und die Salbung Gottes war einfach so stark, die Liebe Gottes war so stark und die Kinder waren wirklich berührt, zu hören, dass es jemanden gibt, der sie liebt, weil sie kennen das nicht, sie wissen es nicht, was es ist, überhaupt Liebe. Und dann anschließend, also Dinge, was wir gemacht haben, ist, wir haben für Heilung gebetet für diese Kinder und gesagt, okay, wenn einer von euch krank ist, kommt nach vorne, Jesus heilt auch heute, wir wollen für euch beten. Und es waren so etwa 8 Kinder, die nach vorne gekommen sind und 6 von den 8 sind geheilt worden. Gott hat 6 von denen geheilt. Und ein Bild habt ihr gesehen von dem mit dem Arm. Weil Gott diese Kinder liebt, oder? Gott hat mir sein Herz gegeben für die Kinder, das Mitgefühl und so konnte seine Kraft fließen und diese Kinder heilen. Ich wollte ein paar Verse lesen, wo man sieht, was eigentlich fließt aus Mitgefühl. Welches Handeln fließt aus Mitgefühl? Was hat Jesus gemacht aus Mitgefühl? Matthäus 14,14, ich werde einfach schnell ein paar Verse da lesen, damit ihr hört, was Jesus alles gemacht hat. Als er ausstieg aus dem Boot, sah eine große Volksmenge und er wurde innerlich bewegt, also hatte Mitgefühl und heilte ihre Kranken. Jesus hat geheilt aus Mitgefühl, weil wir wissen alle, dass Krankheit nicht von Gott kommt, dass Gott möchte, dass die Menschen geheilt sind. Und so hat Jesus sie wiederhergestellt, wie Gott sie haben möchte. Matthäus 15,32. Als Jesus aber seine Jünger herausgerufen hatte, sprach er, ich bin innerlich bewegt über die Volksmenge, denn schon 3 Tage harren sie bei mir aus und haben nichts zu essen. Und ich will sie nicht hungrig entlassen, damit sie nicht etwa auf dem Weg verschmachten. Jesus hatte Mitgefühl mit ihnen, er war bewegt, weil sie nichts zu essen hatten. Und er hat nicht gesagt, es gibt auch eine Version, wo es sagt, Herr segne dich, geh nach Haus und alles und dass der Herr dir auch zum Essen gibt. Nein, er hat gehandelt. Er hat nicht gesagt, Gottes Segen. Er hat gehandelt, er hat ihm zu essen gegeben. Und hier hat er, das ist wie 4000 Männer da waren, die gegessen haben. Das Brot und die Fische vervielfältigten. All diese Menschen haben gegessen, weil Jesus Mitgefühl hatte. Und wer hat es ausgeteilt? Die Jünger. Gott wirkt immer durch seine Jünger. Wir haben einmal ein Fest gemacht, wir machen öfter diese Feste. Also oft für Kinder, aber auch manchmal für Erwachsene, also oder Lobpreisfeste. Jetzt am Ende der Evangelisation, letzte Woche, haben wir auch ein Fest gemacht. Und einmal hatten wir ein Fest, wo wir total unterschätzt haben, wie viele Leute dann kommen. Und ich ich erinnere mich nicht ganz an die Zahlen, aber jedenfalls haben fast doppelt so viele Menschen gegessen, als wir hergerichtet hatten. Und ich glaube, Gott hat da wirklich auch das Essen vervielfältigt, weil er diese Menschen liebt. Ich weiß nicht, ob du die Heidi Baker kennst, die erlebt das in Mosambik auch die ganze Zeit, dass Nahrungsmittel vervielfältigt werden, weil Gott einfach die Menschen liebt. Oder? Jesus hat nur für diesen, nur weil sie nichts zum Essen haben, macht Jesus ein Riesenwunder, oder? Nur weil sie nichts zum Essen haben. Aber er wollte nicht, dass sie auf dem Weg nach Hause dann vielleicht Schwächeanfall haben oder so. Gott kümmert sich um die kleinsten Dinge. Der liebt sie einfach so sehr. Ah ja, genau, das würde ich auch sagen. Was wir auch noch gemacht haben, wir hatten in unserer Gemeinde 3 Familien. Also muss sagen, wo wir wohnen, wo jetzt unsere Gemeinde ist, ist eigentlich ein schönerer Stadtteil, wo teilweise reiche Leute sind, dort gebaut haben. Die Stadt wächst übrigens, es wächst um 200.000 Menschen im Jahr wächst die Hauptstadt. Es sind jetzt über 2 Millionen Einwohner, weil die Menschen aus dem ganzen Land in die Hauptstadt kommen und hoffen, dass sie dort Arbeit finden, weil in den Dörfern es ihnen einfach so schlecht geht. Die Heuschrecken haben viel vernichtet, die Dürre und so weiter. Und sie kommen alle in die Hauptstadt und hoffen, um dort Arbeit zu bekommen und ihre Familien zu unterstützen. Und so wächst die Stadt schnell und wir sind in so einem Viertel jetzt, wo wirklich viel gebaut wird, die reicheren Leute. Und gleichzeitig, wo die Reichen sind, hast du aber immer viele Arme auch. Teilweise sind das Angestellte von den Leuten oder den Menschen geht oft das Geld aus beim Hausbauen und dann tun sie die ganz Armen trotzdem dort wohnen lassen und kriegen auch noch ein Geld dafür. Und die Armen können sich das gerade mal leisten. Und so haben wir sehr viel Arme und auch Reichere um uns herum, was interessant ist. Und wir hatten 3 Familien in unserer Gemeinde, die wirklich arm waren. Und die haben ihre Kinder geschickt im Abfall Essen suchen von den Reichen in der Gegend. Und der Paul gehört zu einer dieser Familien. Die Albino-Familie ist wirklich sehr arm. Paul zum Beispiel, die Schule ist relativ weit, aber er kann sich nicht leisten, mit dem Bus zu fahren in die Schule. Der muss jeden Tag wirklich weit marschieren in die Schule. Und wir wollen ihm ein Fahrrad demnächst, wenn wir es können, schenken dafür. Und die kleinsten, einfachsten Dinge. Er kann nicht 3-mal am Tag essen, weil er hat einfach kein Geld dazu. Er hat Prüfungswoche gehabt und konnte den ganzen Tag nichts essen. Er hat gesagt, Paul, du musst essen, wenn du Prüfungen schreibst. Aber er hatte einfach kein Geld dazu. Und wir haben dann letztes Jahr, oder es ist jetzt schon länger her, wir haben dann beschlossen, denen zu helfen und haben denen Reis gegeben nach dem Gottesdienst. Und es waren nicht alle 3 Christen, also jetzt die Frauen von den Familien. Es war eine entschiedene Christin, eine war so im Werden und eine wollte gar nichts mit Gott zu tun haben. Und wir haben dann jeden Sonntag den Reis gegeben. Und manche Leute sagen, ja, die kommen ja nur wegen am Reis. Ist doch mir egal. Oder? Jesus hat ja nicht denen zum Essen gegeben, damit sie jetzt alle ihm nachfolgen. Auch wenn das oft das Resultat ist. Oder? Wir sollen einfach den Menschen helfen, weil Gott sie liebt, weil Gott ihnen helfen will. Und so haben wir den Reis ihm gegeben und hab dann, letzten Sommer haben wir dann einen Sack Kohle gegeben, weil da bin ich dann eben wieder unterwegs gewesen, damit sie einfach, sie müssen selber auf die Beine natürlich kommen und haben einen Sack Kohle gegeben und haben sie dann kleine Säckchen draus gemacht und die verkauft. Das Schwierige ist, man lebt halt in Afrika in den Tag, für den Tag und dann das Geld zurückzubehalten, um einen neuen Sack Kohle zu kaufen, ist das Schwierigkeit. Aber wir wollten etwas tun. Was würde Jesus machen? In Amerika hat es eine Bewegung gegeben. Was würde Jesus machen? Ich denke, Jesus würde denen helfen, damit die Kinder nicht im Abfall suchen müssen. Und der Paul konnte dann auch nicht, die Kinder konnten alle nicht in die Schule gehen. Beim Paul gab es eine Schwierigkeit in der öffentlichen Schule und momentan zahle ich ihm jetzt die Schule, dass er in die Schule gehen kann. Weil jetzt, wo er Christ ist, sein größter Wunsch ist, Doktor der Theologie zu werden. Und er hat ein Herz für die Menschen evangelisiert, wie gesagt, es ist der eben, der wirklich ein Herz für die Menschen hat. Und er hat ein großes Ziel und wenn der Herr das möchte, dann kann er das erreichen. Und ich bin froh, dass wir ihn im Team haben. Und inzwischen geben wir denen nicht mehr Reis, also sie schlagen sich so durch. Und die Frau, die noch immer nicht, die nicht Christin war, kommt immer noch in den Gottesdienst, auch ohne Reis. Und von der anderen Familie, von Paul, das ist die Stiefmutter eigentlich, die kommt in den Gottesdienst. Und jetzt der Paul ist so verändert worden vom Herrn, dass sogar sein Vater jetzt immer wieder kommt. Was ist da los? Der Vater hat geglaubt, dass er eine Freundin hat. Weil er so anders ist und sich so schön anzieht jetzt und alles und so fort. Aber er hat gesagt, nein, das ist es nicht. Sondern es ist Jesus, der die Menschen verändert. Das ist Jesus. Ich habe nicht auf meine Uhr geschaut. Okay, ich mache schnell weiter. Markus 6,34. Jesus erfährt, dass Johannes der Täufer gestorben ist. Und er geht weg, um allein mit dem Herrn zu sein. Und er steigt aus dem Schiff und sieht eine große Volksmenge und wurde innerlich bewegt über sie, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und er fing an, sie vieles zu lehren. Er hat die Menschen, war ihm wichtiger als sein eigenes Leiden, seine eigene Trauer. Und er hat sie gelehrt. Also wir haben gesagt, er hat geheilt, er hat zu essen gegeben, hat gelehrt. Lukas 7. Als Jesus sich der Tor der Stadt näherte, siehe, da wurde ein Toter herausgetragen, der einzige Sohn seiner Mutter. Und sie war eine Witwe und eine zahlreiche Volksmenge aus der Stadt war mit ihr. Und als der Herr sie sah, wurde er innerlich bewegt über sie und sprach zu ihr, weine nicht. Und er trat hinzu und rührte die Bahre an. Die Träger aber standen still und er sprach, Jüngling, ich sage dir, steh auf. Und der Tote setzte sich auf und fing an zu reden und er gab ihn seiner Mutter. Jesus hat Mitgefühl gehabt für diese Frau, die alles verloren hatte und hat diesen jungen Mann auferweckt. Wir sind auch dazu berufen, Menschen aufzuwecken. Weiß nicht, wann habt ihr zum letzten Mal für den Toten gebetet? Schon länger her. Okay. Aber Matthäus 10, 8. Weckt die Toten auf. Und dann kennt ihr alle die Geschichte vom guten Samariter. Jesus hat gesagt, wir sollen wie dieser gute Samariter sein. Wer jemanden Elend sieht, dann tut, was ihr machen könnt. Habt Gottes Herz für diesen Menschen. Eins der Straßenkinder, die ganz am Anfang mit dem Sekuba gekommen sind, der war sehr skeptisch, war sehr hart, ist aber wirklich jede Woche gekommen. Und der hatte dann eine Verletzung am Fuß und ich habe keine Ahnung von Medizin. Ich bete, dass daher unsere Krankenschwester oder irgendwie Medizinischen schickt. Und habe einfach gemacht, was ich konnte, in der Apotheke halt was drauf und so weiter. Und er musste dann fast jeden Tag kommen. Ich wollte mich die Medikamente so geben, er musste jeden Tag kommen, die Medikamente bekommen. Und wir haben das verbunden und wir haben uns wochenlang um den gekümmert. Und Gott hat wirklich sein Herz für diesen jungen Mann gegeben. Und bis heute liebe ich diesen jungen Mann. Das war dann leider so, dass der Geld gestohlen hat vom Sekuba. Und seitdem ist er nicht mehr aufgetaucht. Und mein Herz geht aber, ich habe immer noch Gottes Herz. Und wenn der zurückkommt, dem ist vergeben, oder? Jesus vergibt. Und weil egal, was er macht, Jesus wird ihn weiterlieben. Es ist völlig egal, was der macht. Jesus liebt ihn. Jesus liebt ihn. Und diese Kinder, die haben so viel mitgemacht, es ist klar, dass sie müssen überleben. Wenn Geld da ist, nimmt man es halt. Aber ich glaube, Gott sagt auch, komm zurück zu mir. Wir alle kennen den verlorenen Sohn. Gott wartet nur, dass die kommen. Lukas 15, 20. Er machte sich auf, der junge Mann wachte sich auf, ging zu seinem Vater. Und als er noch fern war, sah ihn sein Vater und wurde innerlich bewegt. Er hatte Mitgefühl. Er lief ihn, fiel um den Hals und küsste ihn. Das war ihm völlig egal, dass der schmutzig war und so weiter, dass er das ganze Dorf bloßgestellt hatte, weil er weggelaufen ist mit dem Erbe. Er liebte ihn. Gott ist das egal. Wenn die Menschen zu ihm kommen, dann läuft er auf sie zu. Ich weiß nicht, ob ihr diese Stelle im 2. Korinther 3 kennt, dass die Menschen haben alle einen Schleier, also im englischen Schleier, auf Deutsch steht hier Decke, auf ihrem Gesicht. Du erzählst ihnen von Jesus, du erzählst ihnen gute Botschaften, sie kapieren es nicht. Das ist wie wenn man zu einer Mauer redet manchmal, oder? Man redet und sie kapieren es einfach nicht. Aber Gott sagt, wenn diese Decke aufgehoben wird, ja, diese Decke auf ihrem Herzen, dann verstehen sie es. Und wir müssen einfach beten, dass Gott diese Decke entfernt von dem Herzen der Menschen. Weil wenn die nur einen ganz kleinen Schritt zu Gott machen, dann läuft Gott auf sie zu, weil er sie liebt und weil er sich sehnt nach ihnen. In Matthäus 23 weint Jesus für Jerusalem, für seine Stadt. Er ist gekommen zu den Seinen und sie wollten mit ihm nichts zu tun haben. Und ich weiß nicht, ob ihr den Matthäus-Film kennt, der ist wörtlich das Matthäus-Evangelium. Und da sieht man, wie Jesus auf den Knien liegt und weint für Jerusalem. Er sagt, Jerusalem, Jerusalem, die da tötet die Propheten und steinigt, die zu ihr gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken versammelt, und ihr habt es nicht gewollt. Wann habt ihr das letzte Mal Tränen vergossen für eure Stadt? Oder für eure Familie, für eure Kollegen, für eure Nachbarn? Wenn Gott uns sein Herz gibt, dann werden wir Tränen vergießen, wie Jesus es gemacht hat. Und aus den Tränen entsteht Handeln. Aus dem Mitgefühl werden wir handeln. Und Gott, ich glaube, hält diese Tränen sehr kostbar. Weil ihr wisst, dass unsere Gebete, in Offenbarung steht, dass unsere Gebete wie Weihrauch ist, das gesammelt wird in Gefäßen. Und ich denke irgendwie, wenn wir beten, sind das wie Samenkörner, die wir streuen. Aber wenn wir weinen, ist das wie wenn man das begießt, die Samenkörner und Frucht bekommt. Weil wir Gottes Herz haben. Und Gott, glaube ich, jede einzelne Träne als wirklich kostbar ansieht und verwendet. Ich habe viel Tränen vergossen in den 8 Jahren, wo ich mich auf Imali vorbereitet habe. Für das Land, für die Menschen. Und Gott hat mir wirklich sein Herz zerbrochen. Ich habe aber auch viel Tränen für Österreich vergossen zu derselben Zeit. Weil Gott auch dieses Land liebt und möchte, dass jeder Einzelne ihn kennt. Die Bibel sagt uns, Gott möchte, dass jeder Einzelne Gott kennt. Und jeder von euch ist berufen. Ihr seid alle kleine Christen, seid alle gesalbt, zu gehen, gute Nachricht zu verkünden, zu heilen, zu helfen, einfach andere wichtiger zu nehmen als euch selbst, wie es die Bibel sagt. Und wenn ihr Gottes Mitgefühl bekommt für die Menschen, dann werdet ihr auch handeln. Und dann werdet ihr Frucht sehen. Und ich möchte jetzt einfach beten, wenn ihr vielleicht mal aufstehen könnt. Die Zeit schon fortgeschritten ist. Können wir ein bisschen Musik haben? CD oder live? Noch hier. Ich möchte einfach zuerst beten, dass Gott wirklich euch sein Herz gibt. Schließt einfach eure Augen und schaut auf den Herrn. Jesus. Jesus. Danke, Herr. Danke, Jesus, dass du für uns gestorben bist. Danke für deine große Liebe, Jesus. Dass du jeden Einzelnen uns so geliebt hast, dass du ins Kreuz gegangen bist. Dein Leben gegeben hast. Herr, du liebst uns mit einer Liebe, die wir uns nicht vorstellen können, die so groß ist. Die bereit war, alles zu geben. Selbst dass wir dich nicht gekannt haben, mit dir nichts zu tun haben wollten, hast du dein Leben für uns gegeben. Vater, ich bitte dich, dass du uns dein Herz gibst für die Verlorenen heute Abend. Vater, gib uns dein Herz für unsere Familie. Vater, du liebst unsere Eltern, du liebst unsere Kinder, unsere Verwandten. Du liebst und du möchtest, dass sie dich kennen. Herr, vergib uns, dass wir nicht für sie beten. Vergib uns, dass wir nicht dein Herz für sie haben. Vergib uns, dass wir nicht reden, dass wir nicht von dir erzählen. Herr, vergib uns. Herr, gib uns dein Herz für uns, unsere Mutter, unser Vater, unsere Großeltern. Gib uns dein Herz für meinen Bruder, meine Schwester. Herr, gib uns dein Herz. Herr, du liebst sie, du liebst sie, du sehnst dich nach ihnen. Herr, gib uns dein Herz für unsere Nachbarn. Herr, vergib uns, dass wir nicht gehen, ihnen erzählen. Vergib uns, dass wir nicht Licht sind in der Dunkelheit, wie du es möchtest. Herr, zerbrich unser Herz für diese Menschen. Vergib uns, dass wir nicht an unserem Arbeitsplatz von dir erzählen. Vergib uns, dass wir mehr Angst haben von den Menschen als vor dir. Herr, zerbrich unser Herz für unsere Kollegen, für unsere Freunde. Zerbrich unser Herz für unser Land. Herr, für unser Land, wo so viele Menschen dich noch nicht kennen. Herr, vergib uns, dass wir so unser bequemes Leben lieben und nicht reden, wie du es möchtest. Dass wir nicht hinausgehen, wie du es möchtest. Herr, vergib uns, dass wir nicht beten, wie du es möchtest. Herr, zerbrich unser Herz. Herr, hilf uns, Tränen zu vergießen für unseren Abend. Herr, wenn wir dein Herz haben, wir brauchen dein Herz für dieses Land, für diese Menschen in diesem Land. Gib uns dein Herz, Herr. Gib uns dein Herz, zerbrich unser Herz. Herr, dass wir wieder weinen können für unser Land, für die Menschen in diesem Land. Wenn ihr das möchtet, dass Gott euer Herz zerbricht für die Verlorenen, dann möchte ich euch einladen, nach vorne zu kommen. Kniet euch einfach hin und bitte den Herrn darum. Bitte den Herrn darum.
Als wahrer Gott und Mensch warst du hier. bist leicht und doch ohne Schuld. Du bist barmherzig, voller Geduld. Und ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst.
Unser Herz bricht unser Herz.
Und dass du mich bei Namen
gib uns dein Herz, gib uns dein Herz.
Und wir vergeben.
Herr, dein Herz, wir wollen mehr wie du sein, Jesus. Wir wollen mehr wie du sein, Jesus. Wir wollen mit deinen Augen sehen, wir wollen mit deinen Ohren hören. Wir wollen fühlen, was du fühlst, Jesus.
Ja, ich danke.
Du hast es berufen zu tun, was du getan hast, Jesus.
Und trotzdem.
Komm her, komm her.
Wo
oh,
ich
Geist,
du warst schon da. Wenn ich auch fliehe, du bist mir nah. Was ich auch denke, du weißt es schon. Was ich auch fühle, du wirst verstehen.
Errette unser Land, errette unser Land.
Und ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst.
Gib uns deine Liebe, gib uns deine Liebe für unsere Freunde.
Und dass du
für unsere Nachbarn, Herr, für unsere Familie.
Und mir vergibst.
Gib uns unsere Bequemlichkeit, Herr.
Herr, du richtest mich wieder auf und du hebst mich zu dir hinauf.
Herr, du willst, dass niemand verloren geht, nicht ein
einziger. Ja, ich danke dir.
Und dennoch gibt es heute Menschen, Herr, die wollen sich ihr Leben nehmen. Es gibt Menschen heute Abend, die sterben werden, ohne dich zu kennen. Herr, und wir sind mitschuldig, weil wir nicht gesprochen haben, weil wir nicht gegangen sind. Oh, Herr, vergib uns. Herr, wir sind berufen, Hoffnung zu bringen. Hoffnung zu bringen, Leben zu bringen. Herr, wir geben dir unser Leben hin heute Abend. Herr, wir sagen, du kannst uns verwenden. Herr, wir sind bereit zu tun, was du tun möchtest. Wir sind bereit, deine Willen zu tun. Wir sind bereit, dein Sprachrohr zu sein. Deine Hände zu sein, deine Augen, deine Ohren zu sein, Herr. Auch in unserem Land gibt es Kinder, die Not leiden, die keine Liebe kennen. Sende uns, Herr, sende uns. Sende uns, Herr. Wir gehören dir, Herr. Wir gehören dir. Du hast uns errettet, um uns zu verwenden. Du hast uns errettet, damit wir dein Abbild sind, wo auch immer wir sind, wo auch immer wir sind. Sende uns. Du suchst diejenigen, die bereit sind, hinauszugehen. Wir sagen, sende mich, sende mich. Sende uns, Herr. Sende uns, Herr. Herr, du hast uns gesalbt, uns den Heiligen Geist gegeben. Wir haben alles, was wir brauchen. Komm mit deiner Liebe, Herr. Komm mit deiner Liebe. Deine Liebe für die Verlorenen. Deine Liebe, Herr. Weil deine Liebe lässt alle Angst verschwinden. Deine Liebe lässt alle Angst verschwinden.
Ja, ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst.